Moin Moin aus Hamburg. Willkommen bei Fassadentechnik im Gespräch, unserem Podcast rund um die Gebäudehülle. Ich bin Dr. Max Gunina. In der Bauindustrie sind Bauvorschriften und Gesetze von zentraler Bedeutung, doch oft gestalten sich die Recherche und die Interpretation dieser Normen als zeitaufwendig und mühsam. Hier setzt BauGPT an, ein intelligenter Chatbot, der in der Lage ist, relevante Informationen aus Bauvorschriften und Gesetzen in Deutschland zu extrahieren. Entwickelt wurde er von Crafthunt. Ich sprach über das Programm mit dem Geschäftsführer Jonas Stamm. Herzlich willkommen im Podcast Fassadentechnik im Gespräch. Hallo.
Hallihallo. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Jonas Stamm, wir haben uns gerade schon verständigt auf das Du. Du bist Geschäftsführer von Crafthunt und es geht heute um das Thema BauGPT.
Ganz genau, richtig.
Kannst du einmal ganz kurz unsere HörerInnen abholen und eine kurze Einführung machen, was BauGPT eigentlich ist?
Gerne. Also BauGPT ist im Kern eine eigens trainierte KI, also eine künstliche Intelligenz, die sich mit einzig und allein dem Thema Bau beschäftigt und dann rundherum insbesondere natürlich in die, ich sag mal, sehr textschweren und ich sage immer gern unbeliebten Themen des Bauens spezialisiert. Das heißt also alles, was Baustandards sind, was Rechtsprechungen angeht, Landesbauverordnungen angeht, Bauphysiken, Materialersatzverordnungen, das ist alles sehr, sehr textschwer. Und wir haben einfach gemerkt, dass natürlich mit dem Thema KI, das besonders jetzt das letzte Jahr sehr beliebt geworden ist, natürlich viel neue Möglichkeiten geben werden, um schnell Antworten auf all mögliche Fragen zu bekommen, die sich mit dem Thema Bau beschäftigen. Und da ging es uns eigentlich mit BauGPT darum, Zugang zu diesen Materialien und zu den entsprechenden Antworten so schnell wie möglich zu bekommen.
Ist das die Aufgabe von Crafthunt? Habt ihr die Firma deswegen gegründet oder wie ist da die Historie?
Tatsächlich ist das mehr als, ich sag mal, so ein bisschen aus dem Eigenbedarf entstanden. Also ich komme jetzt aus der klassischen, ich sag mal, Bauunternehmerfamilie, kenne also auch das Thema Bauen sehr, sehr gut, weiß, was man sich durchlesen muss und dass es da diese 200-seitigen langen Wälzer gibt. Dann hatten wir vor kurzem die Frage einfach, die wir in der Landesbauverordnung dann suchen mussten oder die Antwort mussten wir in der Landesbauverordnung Schleswig-Holstein suchen. Das war eine Katastrophe. Das erste war, diese Website zu finden. Das zweite, das entsprechende Dokument zu finden. Das dritte, dann dementsprechend die Antwort in dieser PDF-Datei zu finden. Und dadurch ist dann eigentlich so ein bisschen Frustration entstanden und habe ich mir gedacht, okay, jetzt müssen wir da eigentlich mal was drauf trainieren, weil heute mit KI sowas natürlich super einfach möglich ist. Und das hat dann zum gewünschten Ergebnis geführt. Und dann haben wir einfach bei uns auf Crafthunt, wir sind letztendlich eine Plattform, wo wir Bauunternehmer, Ingenieurbüros und Handwerksbetriebe mit Fachleuten verbinden. Sprich, wir sagen immer typisch alles vom Baggerfahrer bis Bauleiter, um den Unternehmern die richtigen Leute zu finden. Das heißt, so wie es für LinkedIn ein Social-Media-Netzwerk gibt, für, ich sag mal, die typischen White-Collar-Leute, das heißt die Büroleute, sind wir das entsprechende Gegenstück dafür, für die Leute auf den Baustellen. Das heißt also, Leute können da Fachleute für ihre Baustellenjobs finden.
Jetzt hast du gerade eben schon über die Programmierung gesprochen. Wie hat das funktioniert? Also BauGPT habt ihr in enger Zusammenarbeit mit Bauleitenden, TechnikInnen und Studierenden entwickelt. Wie funktionierte das? Wie muss man sich das vorstellen?
Wir hatten natürlich dann durch Crafthunt schon Zugriff auf sehr, sehr viele Leute und wir wussten so ein bisschen, was für Profile das sind. Also wir hatten Leute, die sind sehr, sehr spezialisiert im Hochbau, Leute, die sind sehr spezialisiert im Tiefbau und die konnten durch den direkten Draht, den wir auf Crafthunt natürlich zu diesen Leuten haben, konnten wir sie einfach ansprechen und sagen, hey, wir arbeiten gerade nebenbei an einem Tool, was euch helfen könnte. Was sind die Themen, die euch im Arbeitsalltag keine Freude machen? Ich sag mal, der Mensch ist immer sehr gut darin zu sagen, was einem nicht gefällt. Also so dieses klassische Negativ-Brainstorming. Und so haben wir eigentlich angefangen. Und wir haben natürlich auch Studenten bei uns auf der Plattform, die zum Beispiel jetzt eine Werkstudententätigkeit gesucht haben. Und die sind natürlich gerade mittendrin in dieser Materie, die sich unheimlich schnell ändert. Und da haben wir dann zum Beispiel gemerkt, das Thema alles, was Klima angeht. Das ganze Thema erneuerbare Energien ist unheimlich formelschwer, ist sehr stark reguliert und da ändert sich auch alles laufend. Und die Studenten sind damit, wenn man damit nicht tagtäglich zu tun hat, natürlich komplett überfordert. Wenn du da kein passendes Praxisbeispiel hast, dann bist du in dem Thema einfach verloren und kommst da auch sehr schwer rein. Und das haben wir dann einfach in Interviews mit den Studenten oder halt auch den Fachleuten gemerkt, dass es allen nicht so richtig einfach Feld, Antworten auf ihre Fragen zu finden und Praxisbeispiele zu finden. Und dann haben wir nach und nach einfach dieser KI mehr Futter gegeben und das auch in sehr starker Zusammenarbeit mit den Kunden, mit denen wir auf CraftHunt schon zusammenarbeiten. Weil da haben wir auch zum Beispiel klassisch, Firma Leitwerk arbeitet zum Beispiel auch mit PouchGPT. Die haben uns auch zu ihrem Kongress mit eingeladen und die haben auch gesagt, okay, wir haben auch tagtäglich Fragen zu Landesbauverordnungen und welche Unterschiede gibt es da zwischen NRW und Bayern? Und momentan sitzt da jemand im Büro und hat das eine PDF offen und das andere PDF offen und gleich dann ab sozusagen. Ne? Und da helfen wir natürlich dementsprechend dann mehr und mehr Sachen einzupflegen im Dialog eigentlich mit den Endnutzern.
Auf welcher Basis ist das Modell gebaut worden? Gibt es da ein Tool, das ihr genutzt habt?
Also wir benutzen im Hintergrund Llama 2 und das ist das Modell, was kommerziell auch verfügbar ist von Meta. Das heißt, das ist für kommerzielle Nutzung und auch Open Source Nutzung erlaubt. Und dann haben wir unseren Datensatz selber dazu erstellt und dann dementsprechend, es nennt sich in Fachsprache Feintuning drauf betrieben. Das setzt sozusagen auf ein existierendes Modell oben drauf und arbeitet dann mit unserem fachbezogenen Datensatz. Das heißt, man würde jetzt bei uns auch nicht fragen können, was ist die beste Pizza? Dann wird das Modell einfach sagen, zu Pizza habe ich keinerlei Informationen, da kann ich dir keine Antwort zu geben. Aber alles, was zum Beispiel ist, ich möchte innerorts Dach sanieren, was gibt es da laut Landesbauverordnung Schleswig-Holstein zu beachten, dann würde ich dementsprechend die Paragraphen daraus bekommen und eine kurze Zusammenfassung, wo ich vielleicht auch noch mehr Details dazu bekomme.
ChatGPT selber will ja antworten, immer auf die eine oder andere Weise und das führt meistens immer zu hohen Fehlerquoten. Wie ist das bei BauGPT? Wenn ich ihn jetzt tatsächlich danach frage, hast jetzt gerade das Beispiel mit der Pizza gemacht, kriege ich dann tatsächlich immer so eine Antwort, wie du gerade eben gesagt hast, ist quasi hart gecodet, dass er dann so antwortet?
Ja, absolut. Das trägt ein Stück weit auch zu dieser Vertrauenswürdigkeit letztendlich von BauGPT hinzu, weil ich sag mal, ich gehe jetzt auch nicht zum Maurer, um mir mein Dach decken zu lassen, um mal so beim Baubeispiel zu bleiben. Und so sehen wir das letztendlich auch, was diese KI-Modelle angeht. Also wir wollen nicht in diese Sparte reinfallen, wo es dann mit gefährlichem Halbwissen glänzt. Also es soll schon mit Fachwissen glänzen. Das heißt, man kann natürlich normale Fragen stellen, aber dann bekommt man jedes Mal diese Antwort, dass es sagt, das steht nicht in meinem Datensatz drin, kann ich also keine Antwort zu geben.
Lass uns doch mal ein bisschen konkret werden. Wie kann ich jetzt zum Beispiel als Ingenieurbüro oder als Architekturbüro BauGPT in die Arbeitsläufe integrieren, um die Effizienz zu steigern? Kannst du mal so ein Beispiel geben, wie das aussehen kann?
Ja. Also momentan ist es genauso zu nutzen wie auch ChatGPT. Das heißt, ich kann eigentlich zu einer gewissen Problemstellung Fragen stellen. Das wäre zum Beispiel, welche Standards muss ich beim Verbauen von Natursteinen beachten? War jetzt gerade so ein sehr plakatives Beispiel, was ich von einem Bauunternehmer gehört habe, der BauGPT auch einsetzt, die Firma Rochol in Krefeld zum Beispiel. Und dann bekomme ich dementsprechend die gesamten DIN-Standards gelistet und einen kleinen Auszug dazu, warum das für mich relevant ist. Also es bringt einem ja nichts, die lange Antwort zu bekommen und dann muss ich immer noch danach suchen. Man möchte natürlich wissen, wie ist das in meinem konkreten Fall relevant? Das wäre so ein Beispiel. Zweites ist natürlich, wenn ich zum Beispiel eine Bedenkenanmeldung machen muss. Dazu gehört ein spezielles Format. Dazu bin ich als Auftragnehmer auch verpflichtet, das anzumelden und das rechtzeitig zu machen. Und ich möchte jetzt zum Beispiel wissen, was ist der typische Prozess bei einer Bedenkenanmeldung? Dann kann ich diese Frage stellen, wie muss der Prozess bei einer Bedenkenanmeldung aussehen? Und könntest du mir eine vorformulieren? Und dann bekomme ich dementsprechend Schritt für Schritt eine Anleitung und auch eine Vorlage, zum Beispiel für eine E-Mail, wo ich dann Bedenken aufgrund von blockierten Zulieferwegen anmelden möchte. Und dabei kann es dir natürlich helfen. Das wären so zwei Beispiele.
Gehen wir mal kurz zu ChatGPT. Da ist es ja immer so, dass man eine Frage stellt und dann kriegt man eine Antwort und viele Leute sagen, ich bin jetzt enttäuscht, ich habe das jetzt nicht so konkret bekommen. Und dann ist eigentlich der nächste Schritt, weitere Fragen zu stellen, die sogenannten Eingaben, also die Prompts, wie sie heißen, richtig einzugeben, um der KI eine Personalisierung zu geben und dergleichen. Wie viel Vorwissen muss jemand haben, um eure Plattform, die ja quasi als Chat auf eurer Seite verfügbar ist, nutzen zu können?
Ich würde sagen, wir haben das soweit, ich sag mal, einnivelliert, dass man da relativ wenig Vorkenntnisse haben muss. Das heißt, der Kontext, in dem sich die KI bewegt, ist schon nur das Thema Bauen. Das heißt natürlich auch, die Wissensgrundlage, die man dem mit auf den Weg geben muss, ist deutlich geringer als jetzt zum Beispiel in OpenAI oder ChatGPT, Da muss ich natürlich auf ohne Ende auf ein großes Aufgabenspektrum fokussieren können und weiß dann nicht ganz genau, will der jetzt, wenn er mich nach Empfehlungen zu Rechtsanwälten in Hamburg, sag ich mal, fragt, in welche Richtung möchte der gehen? Ist das eine Konkurrenzanalyse? Ist das ein Kundenwunsch? Ist das eine Kontaktaufnahme, eine Initiale? Das weiß so ein Modell natürlich nicht. Und was wir jetzt gemacht haben bei BauGPT, gesagt, geben den schon mit auf den Weg. Bei uns geht es nur um die Thema Baustandards, Rechtsprechung, Landesbauverordnung, Materialverordnung, Musterbeispiele und so weiter. Das heißt, die KI weiß natürlich schon vorab, okay, alles, was der Endnutzer mich jetzt fragt, wird sich in diesem Themenfeld bewegen. Das heißt, ich kann relativ einfach losfragen und ich werde dann eine hochqualitative Antwort bekommen. Das Zweite ist natürlich bei einigen Themen, die sehr, sehr detailliert sind, wie zum Beispiel Standards. Das ist ein Riesenthema. Wenn ich da natürlich mehr im Detail zu einem Standard was wissen möchte, dann muss ich natürlich nochmal eine Folgefrage stellen. Dann zum Beispiel mit den Natursteinen wird er mir vielleicht 5 Standards nennen. Wenn ich jetzt einen etwas detaillierter hören möchte, dann muss ich natürlich sagen, okay, was ist genau relevant im Standard so und so für mich?
Wie könnt ihr sicherstellen, dass die KI die Informationen, die sie herausgibt, präzise und weiterhin aktuell bleiben?
Präzise ist natürlich, dass sich die nicht verzettelt. Das heißt, einfach auch da so ein bisschen ein Auge drauf behalten, ob die Qualität nachlässt. Bei uns können die Nutzer bei den Antworten, die die KI gibt, abstimmen, ob das eine gute Antwort war oder eine schlechte Antwort war. Das ist für uns enorm wichtig zu wissen, damit wir dann dementsprechend danach wieder nachschärfen können. Und das sehen wir aber auch, sind die Nutzer sehr, sehr gut drin. Gleich zu sagen, das war jetzt eine qualitativ hochwertige Antwort für mich oder eine qualitativ nicht hochwertige Antwort. Und dadurch lernen wir natürlich stetig dazu und machen die KI auch nach und nach besser, weil wir wissen, in welche Richtung wir die beeinflussen müssen. Was die Aktualität angeht, das ist tatsächlich, dass wir natürlich verschiedene, ich sag mal, Monitoring-Sachen aufgesetzt haben, die stetig an den Quellen nachschauen. Natürlich alles, was öffentlich zugänglich ist, ob es da eine aktualisierte Fassung gibt. Das heißt, wir wissen auch, wann wurden spezifische Informationen hinzugefügt zum Modell und wissen dann, gibt es eventuell schon etwas Neueres. Das ist gerade bei dem Thema Verordnung natürlich häufig der Fall. Und auch bei den Standards gibt es natürlich da manchmal Aktualisierungen. Wenn die öffentlich zugänglich sind über die entsprechende Übersichtsseite, dann wissen wir das auch. Aber es kann natürlich auch mal eine Woche ins Land gehen, bevor tagesaktuell die Standards drin sind. Also das muss man sozusagen in Kauf nehmen.
Bei Programmen wie ChatGPT lernt die KI anhand der UserInnen, der vorsitzen. Wie ist es bei BauGPT? Lernt das Programm anhand der Personen, die davor sitzen? Oder sind die Sachen eigentlich schon festgelegt durch euch?
Großteil ist natürlich durch uns festgelegt. Das Einzige, woran wir uns entlang hangeln können, sag ich mal, ist dann diese besagte Rückmeldung. Das heißt, wenn ich eine Antwort als gut oder schlecht deklariere, ist natürlich komplett anonym, sagen wir dann, okay, das war eine gute Antwort und dann analysieren wir, warum war das eine gute Antwort und natürlich auch, das hier war eine schlechte Antwort, warum war das eine schlechte Antwort? Also die KI muss den Sinn dahinter verstehen und das benutzen wir natürlich, um diese KI weiter zu verbessern. Aber ansonsten lebt das Programm sozusagen durch unser Zutun.
Du sagtest gerade keine personenbezogenen Daten. Da wäre natürlich die Frage, was macht ihr, damit ihr sensible Informationen, also dass man das schützt? Ich meine, wenn ich bestimmte Fragen stelle, kann man, glaube ich, auch irgendwann auf mich zurückschließen, wer das eigentlich ist, gerade wenn es darum geht, vielleicht für eine bestimmte Region eine bestimmte Anfrage zu machen. Und dann weiß man, okay, es gibt dann so und so viele Baufirmen dort. Wie geht ihr mit den Daten um? Was gibt es da für Sicherheitsmaßnahmen?
Erstmal ist nichts personenbezogen überhaupt gespeichert. Das heißt, es ist alles immer komplett losgelöst vom eigentlichen Nutzer. Das ist natürlich die eine Geschichte. Zweites ist, dass wir Location-Daten auch als solche nicht loggen oder tracken. Das heißt, das ist für uns auch egal, in Anführungszeichen. Für uns geht es darum, dass wir gute Antworten liefern können. Und alles, was das unterstützt, das verwerten wir natürlich weiter. Und das sind halt diese Antworten, war das eine gute oder eine schlechte Antwort. Aber ansonsten erheben wir keinerlei Daten. Das heißt, für uns ist das Thema sensible Informationen nicht so relevant oder nicht so ein großes Thema.
Ihr habt in eurer Pressemitteilung geschrieben, dass BauGPT nicht darauf abziele, Rechtskräfte zu ersetzen. Aber wie kann ich BauGPT nehmen, um als Bauunternehmen dennoch bei rechtlichen Angelegenheiten Unterstützung zu finden?
Super gute Frage. Tatsächlich haben wir das auch vor kurzem erst selber mal so ein bisschen qualitativ untersucht mit Interviews. Und die meisten nutzen tatsächlich BauGPT, um eine initiale Einschätzung zu bekommen. Das heißt also, ich habe einen bestimmten Fall, sei es ein E-Mail-Verlauf mit einem Kunden. und dieser Kunde möchte mir was in der Rechnung streichen. Klassisches Beispiel. Dann kann ich BauGPT in dem Sachverhalt einfach vorlegen und sagen, okay, gibt es hier irgendwie eine rechtliche Grundlage, die dem Kunden Recht geben könnte? Und dann würde natürlich die KI in den entsprechenden Rechtsprechungen, die wir reingefüttert haben, nachschauen und sagen, okay, da gab es jetzt mal eine Rechtsprechung hier und da. Und dann kann ich viel, viel vorbereiteter in ein Gespräch mit einem Rechtsanwalt reingehen. Das heißt, wie du auch schon sagtest, wir wollen den Rechtsanwalt nicht ersetzen, das könnten wir gar nicht, weil dafür ist das Thema Recht und Baurecht einfach viel zu groß und umfangreich und ich sag mal zu nuanciert. Wir waren natürlich nicht in allen Gesprächen mit dabei, aber wir können eine initiale Einschätzung geben. Und auch damit kommt man auch viel schneller zum Ergebnis mit einem wirklichen Rechtsexperten. Sei es jetzt der eigene Rechtsanwalt oder vielleicht auch zum Beispiel der Verband bietet sowas natürlich auch an oder die IHKs. Und die mögen das schon, wenn man natürlich mit ganz konkreten Überlegungen auf sie zutritt und sagt, okay, ich habe gerade folgende Herausforderung mit dem und dem Kunden. Ich habe das schon mal aufbereiten lassen von BauGPT, der hat mir diese und diese Antworten gegeben. Macht das hier Sinn? Oder in welche Richtung müssen wir uns da bewegen? Und das hilft denen natürlich dann enorm. Und genau der gleiche Anwendungsfall trifft natürlich ein, wenn es zu bestimmten Standards kommt. Da können wir eine Einschätzung geben. Aber das Programm sagt auch klipp und klar, wenn es sich nicht besonders sicher ist und sagt dann auch, okay, dafür müssten Sie nochmal einen Statikexperten zur Rate ziehen. Das wäre jetzt unsere Einschätzung dazu.
Gibt es bereits Erfolgsgeschichten oder Fallstudien von Personen oder Unternehmen, die BauGPT eingesetzt haben?
Wahrscheinlich gibt's mehr, als wir wissen. Dadurch, dass wir natürlich keine Daten erheben, sind uns so ein bisschen die Hände gebunden beziehungsweise so mit manuellem Aufwand verbunden. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass die Firma Leitwerk damit schon sehr erfolgreich arbeitet. In welchen konkreten Fällen haben wir jetzt tatsächlich noch nicht erfragt. Ansonsten arbeitet damit auch Implenia zum Beispiel. Die nutzen das dann auch, um die Standards schneller rauszusuchen. Ansonsten sehen wir Erfolgsgeschichten gerade bei den angehenden Bauleitern. Viele sagen einfach, sie kriegen nicht mehr das klassische Onboarding, weil dafür einfach keine Zeit mehr ist im Bauprozess. Das heißt, die kriegen die Baustelle in die Hand gedrückt und machen mal. Und die stellen dann tatsächlich sehr, sehr häufig Fragen zu Managementangelegenheiten. Und das wird sehr, sehr gut entgegengenommen. Also ich habe folgende Herausforderungen auf der Baustelle. Mein Bauleiter kann irgendwie nicht besonders gut mit dem und dem Architekten und die haben gerade die und die Problemstellung, wie soll ich die hantieren? Und dann kann er natürlich einmal auf so Managementpraxisen zurückgreifen, aber natürlich dann auch sich die rechtliche Lage dazu anschauen, weil man natürlich auch nicht auf einmal in Planungsleistungen reingeraten will. Das sind auf jeden Fall ganz konkrete Erfolgsergebnisse und dann Studenten nutzen es rigoros. Also wir haben mit bestimmt 200, 300 Studenten mittlerweile gesprochen und die benutzen es natürlich, um sich die ganzen Baupraxisthemen anhand von Praxisbeispielen beibringen zu können. Weil auch dafür in den Werkstudententätigkeiten ist häufig nicht Zeit, sich so breit aufstellen zu können. Aber ein Student weiß natürlich im Bauingenieurstudium noch gar nicht, in welche Richtung es gehen soll. Also interessiert mich jetzt Tiefbau, interessiert mich jetzt Hochbau, interessiert mich jetzt Ingenieursbau. Und um denen die Themen schmackhaft zu machen, war das sehr, sehr erfolgreich.
Wie finanziert sich BauGPT? Das ist ja eine Menge Arbeit, die gemacht hat, das ist eine Arbeitskraft, die da gebunden werden. Wie wird das finanziert?
Letztendlich so ein bisschen querfinanziert durch CraftHunt. Bei uns zahlen uns die Unternehmen natürlich auf CraftHunt, um mit den richtigen Leuten in Kontakt zu kommen. Also klassisches Beispiel wäre ein Bauingenieursbüro oder ein Bauunternehmer sucht einen Bauleiter und die nutzen dann natürlich CraftHunt, um mit Bauleitern in Kontakt zu kommen und die zahlen uns sozusagen da, um auf unserer Plattform präsent zu sein und die richtigen Leute aktiv ansprechen zu können. Und der Effekt, den BauGPT natürlich hat, das ist ganz klar, ist natürlich, dass wenn dann ein Bauleiter sowieso schon im Arbeitsalltag BauGPT nutzt und damit sehr happy ist, dann ist der Sprung, sich bei CraftHunt anzumelden, wenn man vielleicht irgendwann nicht mehr so happy im Job ist, relativ klein. Und da sehen wir natürlich jetzt schon die ersten Effekte, dass auch angehende Bauingenieure sich umgucken und sagen, hey, vielleicht gibt es modernere Unternehmen, tollere Unternehmen, die sich jetzt schon auf CraftHunt tummeln, die für mich interessant sein könnten, um in meinem Werdegang einfach weiterzukommen. Und das ist dann natürlich der abgeleitete Effekt von so einem kostenlosen Tool wie BauGPT.
Ja, dann kommen wir schon quasi zum Ende. Und meine letzte Frage wäre eigentlich, wie sieht die Zukunft und die Weiterentwicklung von BauGPT aus? Gibt es geplante Funktionserweiterungen oder neue Anwendungsbereiche?
Also ich glaube, wir bleiben unserer Philosophie so ein klein bisschen treu. Also wir gehen mit den Nutzern. Wir versuchen nicht irgendwie was selber zu erfinden, was keinen Nutzen hat. Das heißt, da verlassen wir uns sehr auf die Rückmeldung der Kunden oder der Nutzer letztendlich. Ich glaube, was unsere Ambition ist, ist, dass wir den Zugang zu Wissen noch einfacher und praktikabler machen über die Zeit. Und das können wir natürlich durch diese Trainierung auch erreichen, denke ich, mit dem, dass Leute aktiv durch das Abstimmen von guten und schlechten Antworten dazu beitragen. Es wird auch immer mehr ein fester Bestandteil von Craft Hunt tatsächlich, weil wir auch merken, dass ein großes Interesse darin besteht, sich zwischen Nutzern zu dann bestimmten Themen, die man vielleicht schon mal bei GPT gefragt hat, auszutauschen. Das heißt, das sehen wir auch perspektivisch, was bald einen Einzug finden wird, dass man Themen weiternehmen kann und dann tatsächlich mit anderen im gleichen Themenbereich sich über so eine Art Forum in der App dann austauschen kann, weil da einfach auch schon die Nachfrage bestanden hat. Und letztendlich so ein bisschen das kleine Geheimnis ist, die kleine Neuentwicklung für die ab nächster Woche verfügbar ist, ist, dass man BauGPT auch auf dem Handy mitnehmen kann. Das heißt, dann wird es schon Teil der Craft Hunt App werden und dann kann ich das auch, wenn ich schon auf der Baustelle als Polier stehe und ich habe einen konkreten Fall, kann ich das on the go eingeben und kriege dann halt sofort eine Antwort und muss nicht erst den Kollegen anrufen oder wen auch immer ich sonst an der, als Fachexperten dazu rate, ziehe.
Eine der großen neuen Innovationen bei ChatGPT ist ja in der App die Kommunikation direkt in Sprache. Ist sowas auch geplant?
Absolut. Ich sag mal, Sprachnachrichten sind ja auf dem Baugang und gäbe. Ich glaube, das beliebteste Feature oder die beliebteste Funktion auf dem Handy, egal ob für Facharbeiter, Polier oder Bauleiter. Also das wird definitiv auch der Fall werden.
Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann wünsche ich weiterhin ganz, ganz viel Erfolg.
Danke, danke. Danke für die Einladung und auch euch viel Erfolg und schöne Gespräche.
Dankeschön.
Was BauGPT von herkömmlichen Suchmaschinen unterscheidet, ist seine Fähigkeit, die relevanten Informationen nicht nur zu finden, sondern auch zu verstehen und präzise auszulegen. BauGPT deckt eine breite Palette von Themengebieten ab, darunter Bauvorschriften und Gesetze, Bauphysik, Schall- und Wärmeschutz sowie weitere relevante Aspekte der Bauindustrie. Es bleibt spannend, wie diese künstliche Intelligenz in Zukunft weiterentwickelt wird. Fassadentechnik im Gespräch ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zur Fachzeitschrift Fassadentechnik finden Sie auf www.fassadentechnik.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Wir freuen uns über E-Mails an podcast@kubusmedien.de. Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Max Gonina. Tschüss!